Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, da sitzen sie unter der Marienbrücke und blättern gemütlich in der Zeitung, die lieben kleinen Entlein am Donaukanal. Herzlich willkommen zu Ausgabe Numero 8 dieses kleinen, feinen Podcast-Projekts. Nachdem die Ferienzeit bald anbricht, habe ich mir gedacht, ich bringe ein bisschen südländisches Feeling hier mit hinein. Dass ich meine Portugiesischkenntnisse auf die Übersetzung der Zahl 8, sowie das vor allem in Brasilien, sehr wichtige Wort Saudade beschränken. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. War es das aber auch schon wieder mit südländischem Feeling. Aber vielleicht wollt ihr ja die Gelegenheit nutzen, euch schnell einen Caipirinha mixen. Oder ein Foto von Luis Figo aufhängen, während ich schnell mal einen Schluck von meinem Mangosaft nehme. Ach. So, das war's mit südländischem Feeling. Jetzt geht's zurück in die österreichische Realität. Und in dieser Realität hat sich in dieser Woche gar nicht so viel Spannendes bzw. Erzählenswertes bei mir getan, denn ich habe neben meinem Job bzw. die Zeit neben meinem Job ausschließlich eigentlich zum Schreiben benutzt. Nächste Woche soll ja mein neuer Krimi an die Testleserinnen und Testleser gehen und in den Wochen vor einem solchen Abgabedatum spielt es bei mir eigentlich nicht viel mehr außer Arbeiten und Schreiben. Beziehungsweise Überarbeiten des vorhandenen Textes. Eine Ausnahme bildete da lediglich der, ich glaube, das war der Mittwoch in dieser Woche, Mittwochnachmittag, denn da war ich zum ersten Mal beim Kinderturnen mit von der Partie. Ja genau, Kinderturnen. Mein Sohn macht das jeden Mittwoch und ich wollte mir das zumindest einmal auch anschauen und nachdem das Semester bald dem Ende zuneigt, beziehungsweise zu Ende ist und die Möglichkeiten zum Zuschauen nicht mehr unbedingt sehr häufig kommen werden, bin ich mit meiner Frau und meinem Sohn am Mittwoch dorthin. Und das hat wirklich richtig großen Spaß gemacht. Wir haben da so einen Parcours aufgebaut, wo man über Holzbänke balancieren oder durch Ringe hüpfen konnte oder auf einer gut gepolsterten blauen Matte Purzelbäume und Palatschinkenrollen machen konnte. Und bis darauf, dass ich nach wahrscheinlich so 6 oder 7 Umdrehungen meiner Palatschinkenrolle dezente Probleme mit dem Gleichgewichtssinn hatte, war das alles echt ziemlich lustig. Zumal ich seit meiner eigenen Schulzeit wohl nicht mehr auf solchen typischen Turnschulgeräten herumgekraxelt bin oder über Holzbänke balanciert bin und so. Und meinem Sohn hat es auch total getaugt und ich fand es vor allem richtig, richtig fein, diese aktive Zeit gemeinsam mit meinem Sohn zu haben, was tatsächlich auch Sinn und Zweck des Kurses ist. Also es geht nicht nur darum, dass die Kinder von jemand anderem bespaßt werden, während die Eltern in Ruhe im aktuellen Kracher unter den New Adult Liebesromanen, also in Can It Be Love von Mary Sue McNightingale weiterlesen können oder am Handy Candy Crush spielen, falls heutzutage noch jemand Candy Crush spielt, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch total 2017, sondern die Eltern sollen da tatsächlich aktiv mit den Kindern gemeinsam das machen und diesen Geschicklichkeitsparcours mit den Kindern auch gemeinsam absolvieren. Und es wäre alles sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr super gewesen, wenn es da nicht dieses eine etwas verhaltensauffällige Kind gegeben hätte. Ihr wisst schon, dieses eine Kind, das es in jeder Gruppe gibt, das eine Kind, das sich nie an Regeln oder Ansagen der Kursleiterin hält und das auf die sehr höflich und verständnisvoll und leise vorgetragenen Bitten der Eltern, am Mittwoch war es der Vater, einfach nicht reagiert und total drauf scheißt. Und genau dieses eine Kind, nennen wir ihn einfach mal Justin oder in diesem konkret ausgesprochenen Fall Justin, zieht dann natürlich mit seinen blöden Aktionen die Aufmerksamkeit aller anderen Kinder auf sich. Und wenn Justin dann hyperaktiv an dem kleinen Klettergerüst herumrüttelt, auf dem gerade ein anderes Kind ganz oben versucht, das Gleichgewicht zu halten oder so, oder wenn er einfach auf der blauen Matte liegen bleibt und ich meine Palatschinkenrollen nicht machen kann, ist das irgendwie nicht sehr hilfreich und auch irgendwie gar nicht entspannungsfördernd für mich. Solche Kinder waren für mich schon während der eigenen Schulzeit irgendwie nicht gerade Sympathieträger. Und das hat sich überraschenderweise bis heute nicht verändert, wie ich am Mittwoch feststellen durfte. Und ja, was macht man irgendwie als Erwachsener, der nicht erziehungsberechtigter ist und weder Vater noch Kind kennt? Man kann natürlich jetzt nicht einfach hingehen und Justin richtig derbe wegrempeln oder so. Also ja, habe ich alle meine inneren Entspannungsübungen ausgepackt und versucht, das wiederholte Stören und auf die Nerven gehen von Justin auf diese Art und Weise irgendwie loszuwerden. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps oder Erfahrungswerte für mich, was in so einer Situation auch noch funktionieren kann. Ich freue mich drüber und werde sie auf jeden Fall anwenden, wenn ich das nächste Mal wieder beim Kinderturnen dabei sein sollte. Spätestens nächstes Semester sollte sich das hoffentlich wieder mal ausgehen. Ja, Tipps, das ist auch ein gutes Stichwort als Überleitung zum nächsten Thema. Nicht Tama, sondern zum nächsten Thema. Denn ich habe euch ja schon in der Vorwoche angekündigt, dass ich euch noch ein bisschen über die Hintergründe der Social-Media-Einbindung rund um hängende Spitze erzählen wollte. Da gab es in der Zwischenzeit jetzt auch nochmal einige Fragen dazu, deswegen greife ich das jetzt nochmal auf. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass man während der 5 Wochen, in denen damals die einzelnen Teile von Hängende Spitze als E-Book erschienen sind, Chefinspektorin Vera Rosen Tipps für die Ermittlungen via WhatsApp schicken konnte und dass ich diese Tipps dann mitunter auch in die Handlung eingebaut habe. Da war zwar auch viel Quatsch dabei, aber hin und wieder auch Dinge, die echt gut waren und die sich gut in den Krimi haben einbauen lassen. Dazu konnte man mit Kommissar Moritz Ritter Quizduell spielen und auch diese virtuellen Begegnungen mit Leserinnen und Lesern habe ich immer wieder mal in die Handlung mit eingebaut. Wenn also im Krimi von einer Runde Quizduell die Rede ist, dann gab es diese Runde und diese Fragen, die da vorkommen, tatsächlich auch so in der Realität damals. Zusätzlich habe ich Moritz Ritter mit einem Instagram-Account ausgestattet. Auf diesem könnt ihr auch jetzt noch, ich glaube, 4 Jahre im Leben von Moritz Ritter euch anschauen. Begonnen in seiner Zeit, als er 2014 noch in München bei der Polizei gearbeitet hat. Über seine Ankunft in Wien und in weiterer Folge alles, was er hier so erlebt hat bis ins Jahr 2018. Wenn also in Hängende Spitze zum Beispiel erwähnt wird, dass Moritz während eines Rooftop-Ausflugs ein Foto von einem Dach für seinen Instagram-Account gemacht hat, dann findet ihr das Foto tatsächlich aus seinem Instagram-Account. Der heißt der.moritz.87. Das sind, wenn es jetzt um das Thema Rooftop-Fotos geht, Bilder, die mir damals einer der Rooftopper, die tatsächlich auf den Wiener Dachlandschaften unterwegs waren und sind, für die Verwendung in Hängende Spitze zur Verfügung gestellt hat. Und daneben seht ihr auf seinem Account Fotos von zum Beispiel seinen Kaiserschmarrnessen mit Vera Rosen und natürlich eine ganze Reihe an Bildern auch, die im Hängende Spitze Nachfolger Instamord, in dem es ja sehr viel um Instagram geht, eine Rolle gespielt haben. Genauso anschauen könnt ihr euch auch heute noch den Instagram-Account, den laut Krimi-Erzählung Vera Rosens Nichte Sandra für Luca, den Hund von Vera Rosen, eingerichtet hat. Den Account hat damals tatsächlich eine Sandra organisiert, nämlich jene Sandra, die ihr vielleicht von Instagram als Zuckerkipferl kennt. Sie hat das damals komplett in Eigenregie mit ihrem Hund, der tatsächlich Luca geheißen hat, für mich gemacht, was ich echt sehr fantastisch von ihr fand und nach wie vor finde. Den Account findet ihr auch jetzt noch auf Instagram, und zwar unter luca-liebt-wien, wobei man Luca in dem Fall mit Doppel-C schreibt. Also nicht nur in dem Fall, sondern generell schreibt man den Luca auch im Buch mit Doppel-C. Dann gab es zusätzlich noch einen Twitter-Account von Moritz Ritter und einiges andere mehr. Und auch die in hängende Spitze erwähnte Fotoausstellung namens Polditown 16, inklusive Vernissage, hat es damals tatsächlich gegeben. Das habe ich zusammen mit Eigers Vienna und Eigers Austria organisiert. Und die Leopoldstadt-Fotos aus der Instagram-Community waren damals 3 Tage lang in einem Pop-Up-Store in der unteren Augartenstraße, glaube ich, ist es, zu sehen. Also, wie ihr seht, da hat sich damals echt einiges zum Thema Social Media getan. Und ja, wer weiß, sollte es jemals irgendwann in ferner Zukunft nochmal ein Buch mit Vera Rosen und Moritz Ritter geben, dann geht's vielleicht auch auf Moritz Instagram-Account wieder weiter. Etwas weiter ging es in dieser Woche auch in Bezug auf die Gewinnspielfrage der vergangenen Woche. Da habe ich nach dem Namen von Vera Rosens Hund gefragt, und das haben natürlich viele von euch gewusst. Die Gewinnerin ist dieses Mal Christina aus dem schönen Tirol, die ich auch noch extra verständigen werde. Auch in dieser Woche könnt ihr wie jedes Mal ein Kugelschreiber-Gemälde von mir gewinnen. Die dieswöchige, gar nicht so ein schweres Wort eigentlich, die dieswöchige Gewinnfrage lautet: Wo wohnte Kommissar Moritz Ritter vor seinem Umzug nach Wien? Wohnte er A. in Oldenburg, B. in Stuttgart oder C. in München? Die Antwort auf diese Frage sollte heute wahrscheinlich nicht allzu schwer fallen, wenn ihr bisher aufmerksam zugehört habt. Wenn ihr ein Gemälde gewinnen wollt von mir, dann schickt eure Antwort bis zum 2. Juli, nächste Woche Donnerstag, 2. Juli 2020, per Direct Message via Instagram oder Facebook oder als E-Mail an donaukanal@lukaspellmann.at. So, kommen wir zu dem, was in der Vorwoche in hängende Spitze alles passiert ist. Chefinspektorin Vera Rosen ist weiterhin auf der Suche nach einer Aufklärung oder nach einer Idee zu der Liste mit diesen seltsamen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, die hinter dem Bilderrahmen aufgetaucht ist. Auch Lukas Duyen kann oder will ihr dabei nicht helfen. Und zusätzlich hat die Chefinspektorin immer noch nicht die leiblichen Eltern von Trixi Schedivi aufgetrieben. Und somit hat Seele auch noch immer nicht so wirklich eine Bestätigung für sein Alibi. Währenddessen wollte LKA-Chefin bzw. Bereichsleiterin Andrea Zellinker die Ermittlungen schon einstellen, weil Edi Bauer ja ein Geständnis abgelegt hatte. Doch dann taucht auf einmal ein Drohbrief gegen RB-Chef Richard Strohsack auf, der dafür sorgt, dass Landespolizei-Vizepräsident Daniel Foki sich höchst selbst für die Fortführung der Ermittlungen einsetzt. Dem kann sich Andrea Zellinker dann natürlich nicht widersetzen. Aber Vera beschleicht so der leise Verdacht, dass der Drohbrief genau vielleicht zu diesem Zweck abgeschickt wurde, vielleicht sogar von jemandem aus ihrer nächsten Umgebung. Aber genug geredet, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Mittwoch, 1. Juni, Tag 20. Ich habe nochmal einen Blick auf die Dateien des Fanforums von Grün-Weiß Wien geworfen, sagte Tepser, als Vera sich gerade auf den Weg zu Seela machen wollte. Kannst du dich noch erinnern, an welchem Tag Edi Bauer den Mord an Ivica Horvath gestanden hat? Vera musste einige Sekunden überlegen. Das muss Montag vergangener Woche gewesen sein. Am Sonntagabend ging er der Fahndung ins Netz. Habe ich es mir doch gedacht, sagte Tepser. Anschließend berichtete er Vera von seiner Entdeckung. Denn noch am Wochenende vor seiner Festnahme hatte sich Edi Bauer in einer Forumsdiskussion damit gebrüstet, dass er den damals noch in Haft befindlichen Pepe Chedivi, also den Trainer seines Lieblingsvereins, aus dem Gefängnis holen werde. Also wenn du mich fragst, sagte Tepsa, sieht das so aus, als ob das Geständnis tatsächlich nur ein Vorwand ist, um den Trainer aus der U-Haft zu holen, vervollständigte Vera den Gedanken ihres Assistenten. Und das bestätigt mich sehr in meiner Ansicht, dass Edi Bauer ein Lügner ist. Ein Mörder ist er aber ganz sicher nicht. Im Gegensatz zu ihrem Besuch in der Vorwoche öffnete Seeler der Chefinspektorin an diesem Mittwoch nicht ganz in Weiß die Tür. Zu seinen weißen Schlapfen und der weißen kurzen Hose hatte er dieses Mal ein rosafarbenes Hemd im Angebot. Auf diesem war der Spruch »Wer kriegt nie voll den Hals? Es sind die Ritter des Balls« zu lesen. Offensichtlich ein Shirt aus dem Merchandising-Shop von RB Wien. Und offensichtlich war der Erfinder des Shirts zum Zeitpunkt der Produktion betrunken oder bekifft gewesen. »Grüß Gott«, sagte Vera zur Begrüßung, »darf ich kurz?« Seeler sparte sich eine Antwort auf diese Frage und ließ Vera eintreten. Auf dem Couchtisch lag an diesem Tag neben dem bunten Buch mit dem Herrn mit der Baskenmütze auf dem Cover die aktuelle Ausgabe einer Tageszeitung. Auf der Titelseite wurde das für diesen Abend von RBTV übertragene Pfahlsitzen-Spektakel prominent angekündigt. »Es ist noch kein Franzl vom Himmel gefallen«, lautete die Schlagzeile, darunter ein Foto von Franz Wipfinger. RBTV, der von Richard Strohsack finanzierte Fernsehsender, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder die Höchstleistungen von Extremsportlern ins rechte Bild gerückt. Parallel dazu trat Strohsacks Bonbon-Konzern als Sponsor auf und sorgte durch üppig verteilte Inserate dafür, dass auch die Medien sehr prominent über die sportlichen Ereignisse berichteten. Franz Wipfinger hatte bereits 195 Tage auf einem Pfahl im oberösterreichischen Kopfing verbracht. Er musste nur noch wenige Stunden aushalten, um den von einem Polen gehaltenen Weltrekord zu brechen. »Das wird sicher spannend heute«, wählte Vera einen bewusst allgemein gehaltenen Einstieg in das Gespräch. »Der Franz wird das schon schaffen«, antwortete Zischek. »Man muss ja schließlich kein Genie sein, um stundenlang auf einem Pfahl zu hocken. Dafür braucht es nur die richtige Portion Sitzfleisch. Da haben Sie recht.« »Ich habe den Franz mal bei einem Sponsoring-Termin getroffen. Wissen Sie, was der arbeitet?«, fragte Zischek alias Seeler. »Sie werden es mir gleich verraten. Sitzt den ganzen Tag in einem Callcenter vor einem Computer und telefoniert. Wenn der kein Sitzfleisch hat, dann sonst auch niemand.« »Apropos Computer«, ergriff Vera die Gelegenheit, »was fällt Ihnen zum Fanforum von Grün-Weiß Wien ein?« sagte Zischek und signalisierte damit, dass ihm vordergründig nicht sehr viel dazu einfiel oder nicht viel einfallen wollte. »Keine Ahnung. Ich habe nur mal gehört, dass die Spieler von Grün-Weiß dort nach jedem Spiel benotet werden. Mit ein Grund, warum ich froh bin, Spieler von RB Wien zu sein. Da gibt's keine Fans, denen so ein Quatsch einfallen würde.« »Schauen Sie sich die Beiträge in solchen Foren denn nicht an?« »Nicht, wenn ich nicht unbedingt muss. Meistens tummeln sich in diesen Foren doch Leute, die noch nie zuvor auf einem Fußballplatz waren, aber meinen, sie hätten die Fußballweisheit mit dem Löffel gefressen. Das tue ich mir nicht an.« »Also waren Sie auch noch nie im Forum von Grün-Weiß unterwegs?« »Nein, warum sollte ich?« »Wie erklären Sie sich dann den Umstand, dass wir Ihren Internetanschluss einer Forumsdiskussion zuordnen konnten, die sich im Forum von Grün-Weiß Wien mit dem Ivica Horvath und damit, wie man ihm eine Abreibung verpassen könnte, beschäftigt hat?« Seeler blickte auf das Fußballbuch mit dem Mann mit der Baskenmütze auf dem Cover. »Ja, wissen Sie«, sagte er, »das ist nicht so einfach zu erklären.« Vera lehnte sich in den flauschigen weißen Sessel, in den sie zuvor so tief eingesunken war, und wartete gespannt auf Seelers nicht so einfache Erklärung. Der Fußballer begann damit, der Chefinspektorin sein Herz auszuschütten. Natürlich sei Ivica Horvath eine Bedrohung für seinen Stammplatz in der Offensive von RB Wien gewesen. Er könnte sich nicht daran erinnern, je etwas anderes behauptet zu haben. Vereinspräsident Richard Strohsack habe den jungen Österreicher aus Imagegründen unbedingt zu seinem Verein lotsen wollen, damit RB Wien nicht als reine Söldnertruppe bezeichnet werden konnte. Horvath sollte daher sowas wie das rot-weiß-rote Feigenblatt des Vereins werden und dementsprechend erhielt er eine Stammplatzgarantie. Auf Kosten Seelers, der extra von Hamburg nach Wien übersiedelt war, um von hier aus seine Karriere voll durchzustarten. Ich habe natürlich mitbekommen, dass die Fans von Grün-Weiß Wien nach seinem Wechsel ziemlich stinkig auf den Iwitzer waren, fuhr Seeler mit seiner Erzählung fort. Da sei ihm die Sache mit dem Online-Forum eingefallen. Aus eigener Erfahrung wusste er, dass sich Diskussionen in solchen Foren schnell mal hochschaukelten und immer wieder hatten virtuelle Diskussionen in reale Taten geendet. Also habe ich die Fans von Grün-Weiß ein bisschen dazu animiert, dem Iwitzer eines auszuwischen, erzählte Seeler. Auf seiner Halbglatze bildeten sich im Licht der Lampe kleine Schweißperlen. Aber ich wollte natürlich nicht, dass sie ihn umbringen. Ein bisschen ärgern, maximal ein bisschen wehtun, aber ganz sicher nicht umbringen, erklärte Seeler. Und er sei natürlich auch bei der Aktion nicht dabei gewesen, denn die Fans des Traditionsvereins aus dem Wiener Westen hätten ihn, den hochbezahlten Biefke von RB Wien, natürlich sofort erkannt. Sie hätten ja auch im Anschluss zum Vereinsgelände von RB Wien fahren und das Werk der Fans in ihrem Sinne vollenden können, wandte Vera ein. Dann wären sie nicht auf die Fans von Grün-Weiß gestoßen. Nein, nein und nochmals nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich an dem Abend den Eltern von der Trixi beim Ausmisten im Keller geholfen habe. Eine Aussage, die uns seitens der Eltern noch nicht bestätigt werden konnte und somit bis dato wertlos ist. Herr Zischek, ich bitte Sie, die Stadt in den kommenden Tagen nicht zu verlassen und sich zu unserer Verfügung zu halten. Wo soll ich denn auch hin? Am Samstag ist doch das Halbfinale gegen den SC Wiener Favoriten. Als Franz Wipfinger um 20.44 Uhr nur noch eine Stunde aushalten musste und auf RBTV ein Countdown eingeblendet wurde, fiel der Jubel im Clubgasthaus von RB Wien verhalten aus. Die nicht aufkommen wollende Stimmung lag wohl darin begründet, dass die RB-Mannschaft von Vereinspräsident Richard Strohsack dazu verdonnert worden war, sich die Höchstleistung von Wipfinger in voller Länge anzuschauen. Das geringe Interesse für den Fortgang des Fernsehspektakels nutzte Moritz, um Matthäus, der neben ihm am Tisch saß, in ein Gespräch zu verwickeln. »Bist du eigentlich auch mit diesem Thomas wegen der Schiffsfonds handelseins geworden?« fragte er ihn. »Ja, ich vertraue ihm voll und ganz«, antwortete er. »Der Thomas ist ein Guter, sonst wird der Lukas nicht mit ihm zusammenarbeiten.« »Der Lukas?« fragte Moritz und nippte an seinem Mangosaft. »Lukas Duyen, mein Manager.« »Ach, und der arbeitet mit dem Thomas zusammen, was die finanziellen Angelegenheiten der Spieler betrifft?« »Check«, sagte Matthäus, kniff dabei das rechte Auge zusammen und hielt Moritz den nach oben gerichteten Daumen vor die Nase. Moritz wunderte sich über die seltsame Geste. »Aber der Duyen ist doch so viel unterwegs, hört man immer«, fragte Moritz seinen Sitznachbarn weiter aus. »Deswegen hat er ja den Iwitzer gehabt, der ihm ein bisschen zur Hand gegangen ist.« »Aber was der Iwitzer kann, kann ich schon lange«, erklärte Matthäus und zwinkerte ihm dabei mit dem rechten Auge zu, so als ob Moritz das Objekt seiner erotischen Begierde wäre. »Na eh klar«, sagte Moritz, »so clever wie du bist.« »Gut erkannt«, sagte Matthäus und freute sich sichtlich darüber, dass endlich mal ein Außenstehender seine Intelligenz zu schätzen wusste. »Aber verdienen alle Spieler hier so gut? Das sind doch auf dem Papier alles Amateure.« »Ja, auf dem Papier schon.« Wieder dieses Zwinkern. »Was heißt das?« »Na komm, du wirst zu deinen 80.000 Euro ja wohl auch nicht durch das Abschließen eines Bausparers gekommen sein«, sagte Matthäus und grinste selig. »Nein, natürlich nicht«, erklärte Moritz. »Es ist echt gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, das kann ich dir sagen«, fuhr Matthäus fort. »Da braucht's ein helles Köpfchen.« »Oder eine gute Buchhaltung«, sagte Moritz. »Nur gut für den Duyen, dass er dich mit an Bord hat«, schmierte er ihm weiter Honig um den Mund. Die Antwort von Matthäus blieb aus, da sich in diesem Moment Franz Wipfinger zu erheben schien und die Aufmerksamkeit von Moritz Mitspielern durch den künstlich aufgeregten Fernsehkommentator abgelenkt worden war. Doch Wipfinger hob lediglich seinen Aschenbecher hoch und zündete sich anschließend genüsslich eine Zigarette an. Für Moritz deutete alles darauf hin, dass es neben den offiziellen Verträgen noch ein weiteres, von Lukas Duyen aufgebautes Honorarsystem gab, dessen Erträge von besagtem Thomas angelegt wurden. Iwica war wohl bis zu seinem Tod Mittelsmann zwischen Duyen und den Klienten gewesen, wohl damit sich der Spielermanager nicht selbst die Hände schmutzig machen musste. In diesem Kontext musste auch die handschriftlich geführte Liste stehen, die die Kollegen versteckt im Bilderrahmen gefunden hatten. Es musste sich dabei um eine Art kodierte Buchhaltung handeln. Eine andere Erklärung ergab für den Kommissar in diesem Moment keinen Sinn. Natürlich hätte Moritz Matthäus fragen können, wie er nach Iwizas Tod den Überblick über die schwarze Kasse behalten wollte. Dann hätte er aber genauso gut seinen Dienstausweis auf den Tisch und sich als Kommissar vorstellen können. Nicht einmal Matthäus war so blöd, um bei all den Fragen nicht irgendwann den Braten zu riechen. Also sollte sich Vera dieser Sache annehmen und den Mittelfeldspieler von RB Wien mal in die Mangel nehmen. Gleiches drohte wohl auch Franz Wipfinger von seinem Sponsor Richard Strohsack, denn der Profi-Pfahlsitzer musste seinen Weltrekordversuch aufgeben. Ein akuter Magen-Darm-Virus sorgte dafür, dass er seinen Posten vorzeitig räumen musste. Lediglich 20 Minuten hatten ihm auf den vom Polen Daniel Baraniuk gehaltenen Weltrekord gefehlt. Die Spieler von RB Wien, darunter auch Kommissar Moritz Ritter, atmeten erleichtert auf. Donnerstag, 2. Juni, Tag 21. »Herr Bauer, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie«, sagte Vera zur Eröffnung des Gesprächs mit dem Edelfan von Grün-Weiß Wien, der seit 9 Tagen auf Einladung der Republik Österreich die Untersuchungshaft genoss. Bauer, dieser wuchtige, große Mann mit den tätowierten Unterarmen, verschränkte eben jene vor seinem Oberkörper und sagte kein Wort. »Zuerst die gute oder die schlechte Nachricht?«, fragte Vera. »Ist mir wurscht«, erklärte Bauer, »und wenn Sie 15 schlechte Nachrichten auf einmal hätten, fangen Sie halt einfach an.« »Sie sind frei und werden noch heute aus der Untersuchungshaft entlassen.« »Wieso denn das?« Bauer schien nicht gerade erfreut über Veras Botschaft zu sein. »Weil sich die Verdachtsmomente gegen Sie nicht erhärtet haben und die Staatsanwältin keine weitere Notwendigkeit für eine Untersuchungshaft sieht.« Vera sah dem Grün-Weiß-Wien-Edelfan die Enttäuschung im Gesicht an. »War das jetzt die gute oder die schlechte Nachricht?«, fragte Bauer, ohne seine Miene zu verziehen. »Für mich hört sich das nach einer guten Nachricht an«, erklärte Vera. »Na dann will ich die schlechte Nachricht erst gar nicht hören«, sagte ihr Gegenüber. »Die schlechte Nachricht ist, dass Sie von jemandem instrumentalisiert worden sind, von dem Sie es wahrscheinlich nicht erwartet hätten.« »Ach ja? Und von wem?« »Von einem Spieler von RB Wien, der dem Iwica Horvat schaden wollte.« »Was sagst du da?« »Chefinspektorin konnte sich nicht erinnern, Bauer, das Du-Wort angeboten zu haben.« Aber sie entschuldigte diesen Fauxpas aufgrund der für ihn gleichermaßen überraschenden wie unangenehmen Neuigkeit. Jemand hat sich in ihr Online-Forum geschlichen und bewusst die Stimmung gegen Iwica Horvat geschürt. Und dieser jemand war ein Spieler von RB Wien. Und welches Zuckerl-Arschloch von denen war das? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und das sollte eigentlich auch keine Rolle spielen. »Wichtig für Sie ist nur, dass Sie von uns eine Anzeige wegen Falschaussage und die Rechnung für Ihren Aufenthalt auf Staatskosten zugestellt bekommen.« »Ich kann mir eh schon denken, welcher Zuckerl-Arsch das gewesen ist. Na, der wird was erleben«, schnaubte Bauer vor Wut. »Ich glaube, wir haben in letzter Zeit schon genug erlebt. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie auf weitere Aktionen in dieser Angelegenheit verzichten könnten.« »Na sicher nicht«, sagte Bauer und erhob sich. Er gab Vera höflich, wie es sich gehörte, zum Abschied die Hand, verließ das Vernehmungszimmer mit der Blumentapete und schritt den langen Gang von dannen. »Den Matthäus musst du dir mal vornehmen«, sagte Moritz zu Vera, nachdem er das Programm der Waschstraße gestartet hatte. »Ich bin mir sicher, dass der zum Singen anfängt, wenn er nur ein bisschen unter Druck gesetzt wird.« An diesem Donnerstagvormittag hatte er die Tankstelle wieder mal für sich allein. Pächter Bertel verbrachte den Tag daheim, wo er die Details seiner Fanreise zur Europameisterschaft in Frankreich organisieren wollte. Von dem Trip wollte er sich auch durch die schlechte Leistung der österreichischen Mannschaft im Testspiel gegen Malta nicht abbringen lassen. Overath, der an diesem Tag die zweite Schicht auf der Tankstelle übernehmen sollte, hatte sich mit einem Darminfekt krank gemeldet. In solchen Fällen drückte der Bertel in der Regel alle Augen zu. Er wusste nur zu gut, dass die Gesundheit der hochbezahlten Spieler Vorrang vor dem defizitären Geschäft einer Tankstelle am Handelsquai besaß. Trotzdem gingen Moritz und Vera auf Nummer sicher und taten nach außen weiterhin so, als ob sich der Mitarbeiter einer Tankstelle mit einer Kundin über das laufende Waschprogramm unterhalten würde. »Wir können ihn gerne vorladen. Der Doyen sagt von sich aus jedenfalls kein Wort. Als ich ihm im Brevis die handschriftliche Liste unter die Nase gehalten habe, hat er so getan, als ob er von nichts eine Ahnung hätte. Aber das habe ich ihm nicht abgekauft.« So wie seine Augen gefunkelt haben, hat er sofort erkannt, um was es da ging. »Dann knöpf dir Matthäus vor«, wiederholte sich Moritz. »Ja, machen wir. Was steht bei dir heute noch auf dem Programm?« »Ich werde hier um 12 abgelöst. Strohsack will mich auf dem Vereinsgelände in seiner Nähe haben, damit ihm der anonyme Briefschreiber nicht zu nahe rücken kann.« »So, so. Ob da nicht einer den Bock zum Gärtner macht?«, sagte Vera. »Und?« »Hast du schon einen Verdacht, um wen es sich dabei handeln könnte? Vielleicht ist es ja jemand aus dem direkten Umfeld. Vielleicht eine Person, die dir sehr vertraut ist«, bot Vera ihrem Kollegen eine weitere Möglichkeit, zuzugeben, dass er selbst hinter dem Drohbrief steckte. »Tja, wer weiß das schon. Ich werde die Augen auf jeden Fall offen halten«, ließ sich Moritz zu keiner zweideutigen Bemerkung hinreißen. Als das Waschprogramm beendet war, ließ Vera ihren Hund auf der Hinterbank des blitzsauberen Dienstwagens Platz nehmen und machte sich auf den Weg zum Haus der leiblichen Eltern von Trixie Schedivi. »Heut haben's ein Glück«, rief Frau Johanna vom nebenan gelegenen Trucker-Treff. Auch an diesem Tag beretterten die LKWs am Handelsquai nur so vor sich hin, was die Frau mit den kurzen roten Haaren nicht weiter zu stören schien. Für einen Augenblick fragte sich Vera, ob die LKW-Fahrer die Frau für eine rote Ampel halten würden, wenn sich diese direkt an den Straßenrand gestellt hätte. Sie musste ihre Haare kurz zuvor frisch gefärbt haben. Pumuckls Haarpracht hätte neben ihr geradezu verblichen gewirkt. »Wieso denn?«, fragte Vera schreiend. »Heute ist jemand da. Hab sie vorhin schon gesehen«, rief Frau Johanna. »Ah, ja danke«, sagte Vera und marschierte zur Tür des nach wie vor verlassen wirkenden Hauses. Die Chefinspektorin klopfte und wartete einige Sekunden, doch es tat sich nichts. Sie blickte zur Seite, wo sie schon zuvor im Augenwinkel gemerkt hatte, dass Frau Johanna durchaus interessiert zusah. Die Bedienung lächelte freundlich und ballte ihre Hände zu mutmachenden Fäusten. »Probieren Sie es ruhig nochmal«, rief sie ungefragt hinüber. Vera tat, wie ihr befohlen, und kurz darauf regte sich tatsächlich etwas. »Wer ist denn da?«, hörte sie eine Frauenstimme durch die Tür fragen. »Chefinspektorin Vera Rosen, vom Landeskriminalamt.« »Einen Augenblick bitte«, schallte es ihr entgegen. Vera konnte die Stimme nicht zuordnen. Die Chefinspektorin war sich nicht sicher, ob sie schon mal gehört hatte. Zu laut war der hinter ihr über den Handelsquai rollende Verkehr. Die Sekunden vergingen und nebenan stand nach wie vor Frau Johanna, die der Ermittlerin weiterhin fest die Daumen zu drücken schien. Und so war das Aufatmen bei ihr mindestens genauso groß wie bei Vera, als sich die Tür endlich öffnete. Das Haus war innen in einem ebenso bemitleidenswerten Zustand wie außen. Die in die Jahre gekommenen Tapeten hingen an mehreren Stellen wie Fetzen an der Wand herab. Im Gang stapelten sich links und rechts Kisten und Haufen mit alten Büchern und anderen Dingen, die sich mehr schlecht als recht stapeln ließen. Es roch nach Weihrauch. Dieser Geruch war für Vera genauso schwer auszuhalten wie das Eau de Toilette von Lukas Duyen. Wie hatte sie die Kirchenbesuche während ihrer Kindheit nur gehasst? Das Wohnzimmer, in das Vera nun geführt wurde, sah noch schlimmer aus als der Gang. Es wirkte wie ein überdimensionierter Abstellraum, in dem allerlei versteckt werden konnte, wenn mal überraschender Besuch vor der Tür stand. Vera wollte sich nicht ausmalen, wie der tatsächliche Abstellraum aussah, wenn schon das Wohnzimmer so verwüstet vor ihr lag. Nur mit Mühe und Not fand sie auf der Couch einen Platz, der von Müll oder Gerümpel noch nicht belegt war. »Entschuldigen Sie, dass es hier so ausschaut. Wir sind gerade dabei, ein bisschen umzuräumen, damit meine Eltern mehr Platz haben«, sagte Trixie Schedivi. »Das ist wohl auch bitter notwendig«, dachte sich Vera. »Verständlich«, sagte sie. »Sind Ihre Eltern denn nicht daheim?« »Nein, sie haben sie leider verpasst. Sie sind heute Mittag zu einem Kontrolltermin im Krankenhaus.« »Nichts Ernstes, hoffe ich doch«, sagte Vera. »Nein, nein, wie gesagt, nur Kontrolle.« »Was haben Sie denn?« »Meine Mutter hat Osteoporose und mein Vater Diabetes. Sie haben darum gebeten, dass die Arzttermine möglichst geblockt absolviert werden, damit sie die anstrengenden Touren gemeinsam bewältigen können«, erzählte Trixie. »Das ist sehr rücksichtsvoll vom Krankenhaus.« »Ja«, sagte Trixie und lächelte. »Warum sind Sie hergekommen? Brauchen Sie etwas von meinen Eltern?« »Nun ja«, sagte Vera, der die Situation nun etwas unangenehm war. »Es geht um die Angaben von Herrn Zischek, der behauptet hat, am Abend des Todes Ihres Freundes hier gewesen zu sein.« »Sie meinen Seeler?« »Ja, wir waren gemeinsam hier und haben meinen Eltern beim Räumen geholfen.« »Ja, ja, das sagten Sie bereits, aber ich bräuchte die Bestätigung trotzdem auch von Ihren Eltern.« Vera tat sich schwer damit herauszurücken, dass in der Theorie ja auch Trixie die Täterin gewesen sein konnte und sie und Seeler sich nun gegenseitig ein Alibi zuschanzten. Eine Bestätigung ihrer Eltern war daher von großem Interesse, da Seeler zum aktuellen Stand neben Pippi Schedivi der Hauptverdächtige in dem Verfahren war. »Können meine Eltern diese Bestätigung denn nicht schriftlich einreichen? Dann würde ich sie gleich nachher darum bitten, wenn sie vom Krankenhaus zurück sind.« »Ja, aber in diesem Fall würde es einen Notar brauchen, der die Korrektheit der Unterschriften bestätigen kann. Daher wäre es schon gut, wenn ich Ihre Eltern persönlich dazu befragen könnte.« »Das ist kein Problem«, sagte die blonde Frau. »Ich frage Sie einfach nachher und melde mich dann bei Ihnen wegen eines Termins.« »Gut«, sagte Vera, »so machen wir das.« Sie wollte die gebrechlichen Leute nicht zu sehr strapazieren. Mit ihrem Leben in diesem Abbruchhaus und ihrem Gesundheitszustand hatten sie sicherlich schon genug Probleme um die Ohren. Freitag, 3. Juni, Tag 22. Haben's dem Typen ins Hirn geschissen? Die Empfangsdame in dem von den Mitarbeitern als Backstube bezeichneten Backsteinbau, in dem die Dienststelle des LKA Wien untergebracht war, traute ihren Augen nicht. Direkt vor dem Gebäude, das sich mitten in einer Fußgängerzone befand, fuhr Matthäus, der Spieler von RB Wien, zum Gespräch vor. Er stieg auf der Fahrerseite aus und setzte die Sonnenbrille auf. Seine Freundin stieg auf der Beifahrerseite aus, ging um das Auto herum, wurde von Matthäus leidenschaftlich geküsst und setzte sich dann hinter das Steuer des weißen SUV. Langsam schob sie den Wagen zurück, während Matthäus ihr hinterher winkte. »Das ist ja Fußgängerzone, das wissen schon, oder?« sagte der Streifenpolizist, der zufällig gerade im LKA zu tun hatte, zu Matthäus. Er lief an dem Spieler vorbei und folgte dem weißen SUV. Matthäus schien sich nicht weiter um das drohende Organstrafmandat zu kümmern und betrat die Backstube. Drinnen angekommen, verharrte er einen Augenblick im Eingangsbereich mit der eindrucksvollen, freischwingenden Stiege, ehe er sich zum Empfang begab. »Ich habe einen Termin bei Frau Chefinspektorin Rosen«, sagte er zu jener Dame, die noch kurz zuvor bei ihm eine Analfehlfunktion in seinem Kopf festzustellen glaubte. »Und wer sind Sie? Der Prinz von Zamunda?« fragte sie. »Sie sind lustig«, erwiderte Matthäus, der nicht zu bemerken schien, dass sein Auftritt hier im LKA große Wellen geschlagen hatte. »Also, wo finde ich denn die gute Frau?« »Gut, dann probiere ich es nochmal. Manche Herren haben es ja nicht so mit dem Gehör. Wer sind Sie jetzt ganz genau?« »Na, hören Sie mal, gute Frau. Ich heiße Matthäus und spiele bei RB Wien.« »Und wenn Sie mit meinem Sohn im Kindergarten spielen würden, wäre mir das auch wurscht. Setzen Sie sich dort drüben hin. Die Kollegin holt Sie dann ab.« Mit einem solch forschen Entgegentreten hatte Matthäus, der vorsichtshalber einige Autogrammkarten eingesteckt hatte, nicht gerechnet. Seine untrügliche Intuition verriet ihm, dass er der Dame eher kein Konterfei mit seiner Unterschrift anzubieten brauchte. Also setzte er sich, und wartete. Vera ließ bewusst einige Minuten länger als notwendig verstreichen. Sie säuberte in aller Ruhe Moritz' rot-weiße Tasse. Anschließend ließ sie die Kaffeemaschine ihren Job tun. »Herr Matthäus, bitte sehr«, sagte sie schließlich, als sie den im Foyer sitzenden Spieler zu sich bat. »Guten Tag«, sagte der schmächtige junge Mann und folgte der Aufforderung nur zu gerne. Vera setzte sich auf ihren Schreibtischsessel. Matthäus nahm auf dem neben ihrem Tisch stehenden Stuhl Platz. »Wie heißen Sie eigentlich im richtigen Leben?« Natürlich wusste sie längst, dass es sich bei Matthäus, genauso wie bei Seeler, um einen Künstlernamen handelte und dass der ihr nun gegenüber sitzende Spieler Leopold Hoffmann hieß. Aber Vera wollte das Gespräch mit einer leichten Einstiegsfrage beginnen. »Matthäus«, antwortete der Spieler mit einer Leichtigkeit, als wenn das die einfachste Frage der Welt gewesen wäre. Dazu setzte er sein schönstes Zahnpasta-Werbung-Lächeln auf. »Jo eh«, sagte Vera genervt, »aber Sie sind hier bei der Polizei und nicht am Fußballplatz. Also?« »Leopold, Leopold Hoffmann.« »Gut, Herr Hoffmann«, sagte Vera und nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse. »Ah, Sie sind Fan vom FC Bayern«, sagte Matthäus und freute sich, dass er es mit einer Fußballanhängerin zu tun hatte. »Nicht so direkt«, sagte Vera, die eher nicht zugeben wollte, dass die Tasse eigentlich ihrem Kollegen gehörte, der gerade als Undercover-Agent in Matthäus' Team herumschnüffelte. »Dann ist es ja gut. Für die Bayern würde ich nicht mal als Greenkeeper arbeiten«, sagte Matthäus. »Dann hätten wir das ja geklärt«, sagte Vera. »Herr Hoffmann, ich bin daran interessiert, mehr über Ihre Tätigkeit für Lukas Duyen zu erfahren. Wie würden Sie diese beschreiben?« »Nun ja, ich würde sagen, dass ich seine rechte Hand bin«, erklärte Matthäus ganz ohne Selbstbewusstseinsprobleme. »Dann können Sie mir sicherlich auch mehr zu den schwarzen Kassen sagen, mit denen Lukas Duyen seine Spieler vorbei an schriftlichen Verträgen rechtswidrig bezahlt.« Mit einem Schlag war das selbstverliebte Grinsen aus Matthäus' Gesicht verschwunden. »Naja, also davon weiß ich eigentlich nichts«, erklärte er schmallippig. »Ich dachte, Sie sind seine rechte Hand.« »Aber doch erst, seit der Ibiza tot ist.« »Ach so, dann haben Sie also direkt vom Tod des Herrn Horvath profitiert. Wo waren Sie eigentlich an dem Abend, an dem der Mord geschah?« Der weiße Anzug, in dem Matthäus noch wenige Minuten zuvor in die Dienststelle des LKA hineinmarschiert war, schien ihm nun zwei Nummern zu groß zu sein. »Ich habe eigentlich noch gar nicht so viel für den Herrn Duyen gemacht und habe noch nicht so den Durchblick«, erklärte er. »Es ist auch alles sehr kompliziert, wissen Sie, und ich habe ja auch nicht so viel Erfahrung mit diesen Dingen. Und Sie wollen mir hier allen Ernstes einreden, jemand wie Lukas Duyen stellt jemand mit keiner Erfahrung ein? Jemanden, dem alles zu kompliziert ist?« »Ja, so ist es eigentlich auch nicht. Ja, wie ist es denn dann, Herr Matthäus?« wurde Vera nun lauter. Es machte ihr immer mehr Spaß, sich mit dem Fußballer auseinanderzusetzen. Als ihr das bewusst wurde, erschrak sie fast ein wenig über sich selbst. »Was sind das für Listen? Was bedeuten die Zahlen?« fragte sie weiter und legte ihm die handschriftliche Aufstellung von Horvath vor. »Das müssen Sie doch wissen als rechte Hand von Lukas Duyen.« Matthäus sah sich die Zettel durch. »Also«, begann er zu reden, doch Vera unterbrach ihn sofort. »Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht«, sagte sie mit sehr lauter Stimme. Matthäus setzte ein weiteres Mal an. »Da scheint die Aufstellung über die Zahlungen im Jahr 2016 zu sein«, sagte Matthäus so deutlich wie möglich. »Sehen Sie hier, B16 steht zum Beispiel für den Februar. Darunter folgen die Beträge, die die jeweiligen Spieler erhalten haben. Also hat der Spieler mit der Kennzahl 118 im Februar ganze 2 Euro bekommen? Wer soll Ihnen das denn glauben?« »2.000 Euro«, sagte Matthäus. »Die Beträge müssen immer mit 1.000 addiert werden.« »Addiert? Also hat der Spieler mit dem Code 118 stolze 1.002 Euro bekommen?« Matthäus kam ins Schwitzen. »Nein, nicht addiert. Was ich meine ist, dass Sie die Beträge mal 1.000 rechnen müssen.« »Aha, also multiplizieren«, sagte Vera. »Und welcher Spieler verbirgt sich hinter der 118?« »Das weiß ich leider wirklich nicht«, sagte Matthäus. »Ibiza hatte sein eigenes System, das nur er durchschauen konnte.« Matthäus verließ das Areal zu Fuß. Ein bisschen frische Luft tat ihm wohl ganz gut. »Wo ist denn Matthäus?«, fragte Coach Herberger in die Runde, als sich die Spieler an diesem Nachmittag auf dem Platz von RB Wien zum Abschlusstraining eingefunden hatten. »Bei der Polizei«, sagte Augenthaler. Herberger grantelte in bester ernsthappelscher Manier etwas in seinen nicht vorhandenen Bart und legte mit seiner Gegneranalyse los. »Sie müssen ganz besonders auf Hammerl und Skerlan achten, das sind die mit Abstand gefährlichsten Stürmer beim Hernalser SC. Wiesel flink und sehr abschlussstark. Erinnern Sie sich nur an Hammerls 4 Tore beim 7:0-Sieg im vergangenen Oktober gegen Italia Wien. Brandgefährlich!« Herberger machte auf weitere Spieler aufmerksam, die seiner Ansicht nach nur durch kollektive Verteidigung in den Griff zu bekommen waren. Auch die Offensivspieler von RB, an erster Stelle natürlich Seeler, wurden aufgefordert, sich mehr in die Arbeit der eigenen Verteidigung einzubringen. Seeler nickte und tat so, als ob er mit den Anweisungen des Chefs zufrieden war. Dabei wusste jeder im Team, dass der bullige Angreifer nichts mehr hasste, als während des Spiels nach hinten traben zu müssen. Kondition war nicht seine Stärke. Danach wurden wie gehabt Hütchen und Tore auf dem Rasen verteilt, sodass sich auf dem gesamten Platz insgesamt 4 kleine Spielfelder befanden. Jeweils in 4er-Gruppen wurden nun Torflanken und abwehrende Kopfbälle geübt. Coach Herberger und sein Co-Trainer gaben präzise Anweisungen, wo die Kopfbälle zu landen hatten. »Nicht in die Mitte abwehren, zur Seite«, lautete einer der häufigsten Kommentare, wenn Moritz an der Reihe war. Eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn stieß schließlich auch Matthäus zur Mannschaft. Und zum ersten Mal, seit Moritz sich bei RB Wien als Fußballer versuchte, hatte er das Gefühl, nicht der schlechteste Mann auf dem Platz zu sein. Die Actionbilder hatten es Vera ganz besonders angetan. Die Spieler wirkten auf diesen schmalen Hochkantformaten wesentlich athletischer und authentischer. Vera wurde auf diesen speziellen Panini-Pickeln förmlich in die Spielsituation hineingezogen. Im ersten Backerl, das sie an diesem Freitagnachmittag öffnete, steckten 4 Spielerporträts sowie ein Leaderbild. Unter den Porträts befanden sich mit dem Franzosen Paul Pogba, ein Spieler, dessen Foto Vera mittlerweile zum gefühlt 28. Mal aus einem Tütchen gezogen hatte. Sie ärgerte sich und legte das Pickerl auf den Stapel mit den doppelten Bildern. Vielleicht gab es nachher bei der Tauschbörse, auf die sie diesen Freitagabend gehen wollte, jemanden, dem sie damit eine Freude machen konnte. Sofern dieser jemand nicht Marcel hieß, hatte sie kein Problem damit, ihre nicht mehr benötigten doppelten Pickeln unters Sammlervolk zu bringen. Hashtag PoldiTown16 hieß die Ausstellung im Pop-Up-Store im Raum in der unteren Augartenstraße, zu der Trixi Moritz an diesem Abend mitnahm. Dabei handelte es sich um eine Schau von rund 60 Fotos aus der Social-Media-App Instagram. Eine Bekannte von Trixi hatte auch ein Foto dazu beigesteuert. Und nachdem Moritz an diesem Abend ohnehin keine Lust darauf hatte, sich in seiner kleinen Einzimmerwohnung zu langweilen, nahm er Trixis Aufforderung mitzugehen, dankend an. Der Pop-Up-Store befand sich in einer Ecke der Leopoldstadt, in der Moritz zuvor noch nicht wahnsinnig oft unterwegs gewesen war. Das Einzige, was er bisher über die Gegend unmittelbar am Donaukanal gehört hatte, war, dass sich unterhalb der Augartenbrücke ein paar Drogendealer herumtreiben sollten. Von diesen war auf dem Weg zur Ausstellung jedoch nichts zu sehen. Pünktlich auf die Minute wurde Moritz von der schon vor dem Ladenlokal wartenden Trixi begrüßt. Anschließend gab es ihr einen Bussi auf die linke und rechte Wange des Kommissars. Die Fotos hingen in der Ausstellung an der mit Holzplatten verkleideten Wand übereinander. Vor allem für Moritz, der den Bezirk noch nicht so gut kannte wie Trixi, bot sich hier ein interessanter Überblick. Und zu seiner großen Überraschung befand sich auch eines seiner Fotos an einer der Wände. »Wie kommt das denn hier hin?«, fragte er verwundert. »Wahrscheinlich hast du den Ausstellungshashtag verwendet«, antwortete Trixi. Moritz zückte sein Handy und öffnete die Instagram-App. Er scrollte in seinen Fotos bis zu jenem Foto mit dem Fußball und dem Riesenrad hinunter, das in diesem Moment ausgedruckt vor ihm an der Wand hing. »Wie heißt denn der Hashtag?« fragte er seine Begleiterin. »Poldi-Town 16, würde ich mal schätzen.« »In der Tat«, sagte Moritz, »war mir gar nicht bewusst, dass es ein spezieller Hashtag für die Ausstellung ist.« »Und wofür steht Poldi-Town?« fragte er Trixie. »Ist wohl ein englisches Synonym für Leopoldstadt«, antwortete seine Begleitung. »Gibt auch einen dazu passenden Online-Blog.« Vor allem die Isländer machten Vera zu schaffen. Nie konnte sie sich die Namen der Bödvarssons und Sigthorssons merken. Ein Müller oder ein Fuchs waren da wesentlich einfacher im Kopf zu behalten. Ganz zu schweigen von Marco Parolo. Ihren ersten Italiener hatte sie zwar mittlerweile auch doppelt, doch das machte ihr in diesem Fall nichts aus. Schließlich war der erste Mann im Leben einer Frau stets etwas Besonderes. Die Tauschbörse gab auch an diesem Abend das gewohnte Bild ab. Die Erwachsenen saßen auf Bierbänken und hatten vor sich ihre voluminösen Stapel mit doppelten Bildern ausgebreitet. Auf dem Boden, zwischen heurigen Tischen und Bierbänken, wiederholte sich das ganze Schauspiel mit den Nachwuchssammlern. Vera fand das Gewusel im ersten Stock des Einkaufszentrums herrlich. Man war unter Menschen, musste aber nicht erst mühsam Konversationsthemen finden, sondern kam ganz leicht ins Gespräch. Hatte man seine Deals abgewickelt, war es das Natürlichste der Welt, ohne größere Umschweife wieder voneinander zu scheiden. Die Chefinspektorin, das war ihr spätestens an diesem Abend klar, wünschte sich, dass die Europameisterschaft und vor allem die Zeit der dazugehörigen Sammelalben niemals enden sollte. Vera hatte bereits mehrere Tauschgeschäfte absolviert, da traute sich ein kleiner Junge zu ihr an den Tisch. »Brauchen Sie etwas?« fragte er schüchtern. Die Chefinspektorin, mittlerweile ganz der Sammelalbum-Profi, übergab dem Nachwuchssammler ihre Liste, auf der noch rund 15 Nummern mit fehlenden Bildern verzeichnet waren. »Ich könnte 38 Bilder von Ihnen gebrauchen«, sagte der blonde Bub, der ein österreichisches Nationaltrikot in Übergröße trug. »Oje«, sagte Vera, »ich habe auf deiner Liste nur 2 Bilder gefunden, die mir noch fehlen.« »Oje«, sagte nun auch der kleine Bub und setzte einen wohl für Extremsituationen einstudierten Hundeblick auf. »Na gut«, sagte Vera, »du darfst dir 5 Bilder aussuchen.« Der Junge strahlte über beide Ohren, während er den Stapel von Vera nach 5 Bildern durchsuchte. Die Chefinspektorin tat es ihm, seinem verhältnismäßig kleinen Stapel gleich, und fischte die 2 vorab vereinbarten Bilder heraus. Das Porträt des schwedischen Mittelfeldspielers Oskar Hiljemark und das Foto eines Isländers. Da sich Vera auch bei diesem Herrn den Namen nicht merken konnte, identifizierte sie ihn anhand der dreistelligen Nummer, die sich zwecks Kennzeichnung des Spielers auf der Abziehfolie des Bildes befand. 619. 619. Die Chefinspektorin griff zum Handy. »Ich muss dir was erzählen«, sagte sie zu Moritz, als sich ihr Kollege am anderen Ende der Leitung meldete. Diesem kam der Anruf seiner Chefin sehr gelegen, denn die Initiatorin der Instagram-Ausstellung hatte gerade zu einer langatmigen Eröffnungsrede angesetzt. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein feines Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Und genauso hoffe ich, dass ihr in diesen und den nächsten Tagen von Justin oder Justin und ihren Artgenossen verschont bleibt.